Lektion Nummer 11, Haggai und Sacharja, Ankündigung der messianischen Zeit. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Sacharja 9,9. Gut, hier sehen wir schon diese Prophezeiung, ne, diese messianische Prophezeiung, die ganz klar auf Jesus Christus zeigt, der reitend auf ein Füllen, einen Jungen einer Eselin in Jerusalem reingegangen ist, ganz klar, ne? Sacharja, werden wir nachher sehen, es fängt mit Haggai an, Haggai, lass uns hier auf der Seite Nummer 5 und Nummer 6 die Tabelle der Propheten schauen, ne? Heute auf Seite Nummer 6, weil wir Haggai und Sacharja haben, hier die vorletzte Zeile, Haggai, Sacharja, im Jahr 520 bis 516 vor Christus, diese zwei Propheten haben gearbeitet. Und diese letzten drei Propheten, die haben nach der Rückkehr aus dem Exil gepredigt oder wie sagt man, prophezeit und so weiter. Und darum sind sie auch, werden sie auch nachexilische Propheten genannt. Und wir sind schon quasi zu Ende unseres Heftes über die Propheten, das heißt quasi zu Ende vom Alten Testament. Und wir merken schon, die ganzen Propheten, es geht immer um den Exil. Immer um den Exil. Das heißt, die ersten Propheten haben das Exil vorhergesagt. Und dann gab es die Propheten, die in Babylon gearbeitet haben, während des Exils, und die nach dem Exil gearbeitet haben, um das jetzt sozusagen wieder herzustellen, wieder aufzubauen, was alles kaputt gemacht worden ist und so weiter. Es dreht sich immer um Exil. Darum sind die drei Arten von Propheten, die vorexilischen Propheten und während des Exils und nach dem Exil. Kann man auch sie so klassifizieren. Und diese drei, das heißt die heutigen zwei und von der nächsten Woche, Malachi, sind nach dem Exil, haben die gearbeitet. Heute Haggai und Sacharja. Haggai, der macht was, ich sage mal so, Außergewöhnliches, weil die meisten Propheten haben immer auf das Geistliche gezielt. Immer gesagt, Leute, ihr seid geistlich tot, ihr seid geistlich lahm, ihr seid geistlich verfallen und so weiter. Und Haggai, der, sagen wir so, fällt aus dem Rahmen und ich sage mal so, er darf das auch, ne? Ich erlaube es ihm, ne? Jetzt habe ich ein bisschen einen Witz gemacht, aber was ich damit meine ist, weil jeder Prophet seine Eigenschaft hat. Und natürlich geht es dann so im Ganzen um das Geistliche. Immer um das Geistliche. Und hier geht es nicht um das Geistliche direkt, aber indirekt. Und zwar der Tempel als Gebäude. Ja, der Tempel ist ein Haufen Stein, aber den braucht man auch, um Gott anzubeten, ne, um sich zu versammeln. Das heißt, indirekt hat es auch mit dem Geistlichen zu tun. Und diese zwei Propheten, die haben 18 Jahre nach der Rückkehr vom Exil, weil es gab drei Wellen von Rückkehrer von Exil. Und diese hier war die erste Welle, 18 Jahre nach der ersten Welle. Diese erste Welle, die zielte auf den Wiederaufbau des Tempels. Und Kyrus hatte das verordnet, dass man zurückgehen durfte nach Juda. Und das lesen wir im Buch Esra. Weil Esra, das ist kein Prophet, das ist ein geschichtliches Buch. Darum ist es auch nicht, sagen wir so, in diesem Teil, obwohl wir jetzt ne, die Geschehnisse nach dem Exil studieren, durch den Auge oder den das Sichtpunkt der Propheten. Und jetzt vor 3 Monaten hatten wir den Wiederaufbau und so weiter studiert aus der Sichtpunkt der anderen Gemeindeleiter oder wie man sagt, ne, Esra und Nehemia und so weiter. Und heute geht's um den Prophet Haggai und Zacharia. Wolfgang, würdest du bitte hier Haggai 1,4 lesen?
Gibt es aber auch verpflichtende Zeiten, eure Texte wollten bekommen, wenn dieses Haus in Trümmern liegt? Haggai 1,4.
Ja, Haggai, der arbeitet, um die Leute zu erwecken, weil der Tempel in Trümmern lag. Die Leute sind zurückgekommen, um den Tempel wieder aufzubauen, und die haben gesagt, ja okay, Tempel wieder aufbauen ist schön und wichtig, aber unsere Häuser, wir brauchen zuerst mal unsere Häuser aufbauen, damit wir überhaupt haben, naja, einen Platz haben zu leben und so, und dann bauen wir den Tempel auf. Aber diese Geschichte mit, ja, ein Platz um zu leben, hat sich 18 Jahre lang gestreckt, und diese Häuser, diese Plätze zum Leben, da waren nicht mehr Plätze zu leben, das war eine kleine Paläste schon geworden, und darum sagt hier Haggai, dass ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt, ne? Das heißt, die haben ihre Häuser immer weiter verbessert, ne? Das heißt, getäfelten Häusern, werden wir heute sagen, Häusern, die ganz, ja, die Techniken jener Zeit waren natürlich anders, viel anders als heute, wie man Häuser gebaut hat, aber sicher, da waren das ganz, ich sage mal so, verbesserte Häuser. Häuser, die schon, sagen wir mal so, das Niveau der normalen Wohnung überschritten haben, ne? Und darum wird Haggai jetzt, sagen wir so, wütend im bestimmten Sinn, das heißt, oder wird er empört und sagt, Leute, dass der Maß der Dinge ist hier, ne, nicht ganz korrekt, weil die Juden, die haben immer dem Tempel hohen Wert zugeschrieben. Die ganzen fast 1000 Jahre, das heißt, von der Zeit, wo der Tempel aufgebaut wurden, ja, fast 1000 Jahre, ich sag mal, circa 500 Jahre, als Salomo den Tempel aufgebaut hat, bis zur Zerstörung, ja, circa 500 Jahre, vielleicht 400, viele hundert Jahre. Die Juden haben großen Wert dem Tempel zugeschrieben, und der Gedanke war, ja, wenn das Volk einmal zurückkehrt von Babylon, dann werden sie den Tempel ganz schnell wieder aufbauen, ne? Weil die hängen so sehr daran. Aber was ist passiert? 70 Jahre in Babylon, und ja, Gott sei Dank, Halleluja, sind sie nicht vom Glauben abgefallen. Weil am Anfang hatten viele ja die Angst, ja, jetzt weit weg von Jerusalem werden wir alle vom Glauben abfallen und so weiter, weil dort der Tempel ist, hier haben wir keinen Tempel. Aber sie haben sich dann anders organisiert. Die haben gesagt, ja, lass uns eine Notlösung finden, lass uns einen, ne, Ausgang finden für diese Situation, lass uns hier was erfinden, um mit dieser Situation umzugehen. Und was haben die dann gemacht? Die haben die Synagoge gegründet, erfunden. Und okay, in der Synagoge konnte man jetzt keine Opfer bringen und so weiter, aber man hat dann die Schriften studiert. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Und als das Volk dann zurückgekommen ist, was hatten die dann gemacht? Die letzten 70 Jahre in der Synagoge die Schriften studiert. Und was taten sie dann in Israel? Die Schriften weiter studiert, und den Tempel haben die gesagt, ja, Tempel, warum? Ne? 70 Jahre hatten wir keine Opfer, warum brauchen wir die jetzt dann? Ne? So ungefähr, ich sage es in meinen Worten. Und darum vielleicht haben sie den Tempel nicht wieder aufgebaut. Die haben gesagt, okay, wir sind schon gewohnt, immer nur die Schriften zu studieren und so. Ne? Einige haben gesagt, ja, wenn Gott möchte, dass wir den Tempel aufbauen, dann soll er uns dann bitte schön einen Zeichen geben, ein Wunder, damit wir es dann klar und deutlich wissen, wir sollen das tun und so weiter. Das heißt, die haben Gott quasi indirekt beschuldigt, ne? Ja, wir bauen den Tempel nicht auf, weil Gott uns kein Zeichen gibt, ne? Wir sind gar nicht schuld und so, ne? Und Haggai kommt und sagt, Leute, hier zu, ne? Den Tempel aufzubauen, das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Pflicht zu machen. Wir brauchen kein Zeichen Gottes. Das ist ganz logisch, ne? Das ist ganz logisch. Das heißt, wie jetzt, wenn jetzt eine Gruppe Leute eine Gemeinde gründen, und dann sagen sie, ja, jetzt brauchen wir einen Ort, wo wir uns versammeln müssen. Wir brauchen jetzt kein Zeichen des Himmels warten, ein Wunder warten, der uns zeigt, dass wir das tun müssen. Nein, ganz normal. Wir brauchen einen Platz, dann müssen wir es halt bauen. Ganz logisch. Und darum sagt Haggai, fängt an zu predigen. Tatjana, würdest du bitte hier Haggai 1,13 lesen?
Dann sprach Haggai, der Bote des Herrn, den Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Haggai 1.
Ja, weil, sagen wir so, die Hälfte vom Volk jetzt nicht viel Lust hatte, den Tempel aufzubauen, dann hatten die anderen jetzt keine Kraft, alleine oder wenig Leute den Tempel aufzubauen. Und sie haben gesagt, das schaffen wir nicht. Und was sagt Haggai? Gott sagt, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Packt an, ich bin mit euch, ihr werdet das schaffen. Er predigte nur 4 Monate lang zusammen mit dem Prophet Zacharia, gaben sie den nötigen Impuls für den Wiederaufbau des Tempels und engagierten sich am Projekt bis zur Vollendung 4 Jahre später. 4 Monate lang predigten sie und alle Leute haben gesagt, gut, lass uns das tun, lass uns anpacken und es ging. 3 Wochen nachdem Haggai anfing, dies zu predigen, packte das Volk an und fing an zu bauen. Halleluja. 3 Wochen, ein Ergebnis, ein konkretes Ergebnis. Ne? Wenige Propheten hatten so viel Erfolg. Betty, würdest du bitte hier Haggai 1,8 lesen?
Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr, Haggai 1,8.
Ja, dieser Vers, der sagt viel. Zum Beispiel hier, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. Ja? Weil dieser Tempel, dieser Haufen, ich sag mal so, dieser Haufen Steine, dieser Trümmerhaufen, besser gesagt, einige Leute haben gesagt, okay, ne, okay, Gott ist doch Geist, Gott ist allmächtig, für den sind ein paar Steine mehr oder weniger auch nicht so schlimm, ne, wenn alles so ganz schön aufgebaut ist oder noch nicht so ganz aufgebaut ist, auch kein Problem, ne. Aber sagt Gott, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. Ne? Gott sagt, das ist nicht ganz so, ne? Das ist nicht ganz so. Das heißt, natürlich ist für Gott ein Tempel nur ein Haufen Steine. Es geht nicht um die Steine, logischerweise. Es geht um die Haltung. Es geht um der Würdigung, ne? Und verherrlicht werden und werde verherrlicht werden. Dass man Gott verherrlicht, dass man Gott ehrt. Und dadurch, dass jetzt der Tempel ein Trümmerhaufen war, das war keine Verherrlichung Gottes. Dadurch hat das Volk Gott nicht verherrlicht. Und darum hat Gott gesagt, er baut ein Tempel und dann werde ich verherrlicht. Das heißt, durch diesen Tempelbau hat das Volk gezeigt, dass sie Gott ehren, dass sie Gott würdigen, dass sie ihn wertschätzen. Ne? Das ist natürlich nur jetzt eine symbolische Geste. Es wäre unrealistisch zu meinen, man brauche kein Anbetungs- und Versammlungsort, auch wenn es vergänglich ist. Logisch, jede Kirche ist nur ein Haufen Stein, aber es wäre jetzt unrealistisch zu sagen, ja, wir brauchen keine Kirche, wir brauchen kein Gebäude. Wir können uns halt auf der Straße versammeln oder unter der Brücke oder irgendwo. Ne? Es ist unrealistisch. Das heißt, man kann das einmal machen, ein Gottesdienst auf der Straße oder auf dem Park. Okay, man kann das machen, mehrmals sogar. Aber langfristig gesehen braucht man halt ein Dach auf dem Kopf, ne, wo man jetzt einen Gottesdienst feiert. Das ist ganz normal. Alle Leute sehen das auch so, ich sage mal so. Ne? Die Sorgfalt, mit der man das Gemeindegebäude baut, offenbart die Haltung, die man Gott gegenüber hat, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, dass die Leute gedacht haben, ja, wir selber wohnen in ganz tolle Häuser, das heißt, was ist Gott dann würdig, wenn unsere Häuser so groß sind, so herrlich sind, geschmückt sind, dann braucht Gott es, das heißt, damit wir zeigen, dass wir Gott ehren und würdigen, dann sollen wir ein Haus bauen, was noch größer ist und noch herrlicher und noch toller geschmückt, damit wir zeigen, dass uns Gott so wichtig ist. Das ist, sagen wir so, die Körpersprache, was dahinter steht. Das heißt, die symbolische Sprache, was dahinter steht. Das Volk sollte aufhören, sich zu beschweren, ihre Not als Vorwand zu nutzen, um den Tempel nicht wieder aufzubauen. Die Naturkatastrophen, die das Volk in Armut hielten, geschahen genau deshalb, weil das Volk das Haus des Herrn missachtete. Die Leute hatten schöne Häuser und so, dann waren ihre Ernten kein Erfolg und es kam eine Trockenheit und die Leute sagen, schau, ne, Trockenheit, keine Ernte, wir haben kein Geld, um das Haus Gottes aufzubauen. Ne? Ein Vorwand. Ne? Vorher hatten sie viel, am Anfang waren die Ernte gut und so. Und dann haben sie Häuser für sich selbst gebaut. Und als es dann schlimm geworden ist, dann haben sie gesagt, oh, wir können nicht. Ne? Wir möchten so sehr, aber wir können nicht, weil es so trocken ist. Ne? Ein Vorwand. Und der Prophet Haggai, der sagt, Leute, hört auf damit, wenn ihr jetzt euch vornimmt, den Tempel wieder aufzubauen, dann wird auch der Segen kommen über eure Ernten und dann wird auch die Misere aufhören und dann wird auch die Trockenheit aufhören. Ne? Dann kommt der Segen Gottes. Der Prophet lädt das Volk ein, richtige Prioritäten zu setzen. Kapitel 2. Botschaft zur Ermunterung der Arbeiter. Viele waren enttäuscht, als sie Salomos Tempel mit den Wiedererbauten verglichen, ne, weil ein Teil der Rückkehrenden, ein kleiner Teil würde ich sagen, ja, weil nach 70 Jahren, da waren sicher nicht viele, die den Tempel Salomos gesehen hatten, aber einige waren schon da dabei und die haben laut geweint, als sie gesehen haben, wie jetzt der Tempel wieder aufgebaut wurde. Ne, weil die diesen Vergleich hatten, die haben sich erinnert. Ne? Und was sagt der Prophet? Leute, hört zu, es kommt eine viel bessere Zeit. Der letzte Tempel wird größer sein als der erste. Gott hatte gesagt, dass ja diese Ruinen ihm nicht gefallen, dass er diese Opfer nicht annimmt, was die Leute da machen in diesen Ruinen. Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen von vorne anfangen. Lass uns von vorne anfangen. Als hätten wir gar nichts angefangen. Wieder einen neuen Eckstein legen, eine neue Einweihungszeremonie machen. Alles ganz schön, ganz richtig. Und dann hat Gott gesagt, so, jetzt bekommt ihr meinen Segen. Halleluja. Gut, Wolfgang, würdest du bitte hier auf der nächsten Seite Haggai 2, 7 und 9 lesen?
Und ich werde auch alle Heilzeuge, das erwähnte, alle Heilzeuge wird, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erscheinen. Nein, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses begrüßt man, die auch sich der Herr beherrscht. Diesen Ort will ich fliegen, sich der Herr beherrscht.
Eine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Natürlich hier spielt der Prophet Haggai mit Wörtern. Oder vielleicht weiß er gar nicht, was er sagt. Ich sage mal im Sinne, dass er prophezeit, er sagt diese Prophezeiung. Weil es geht hier viel um Prophezeiungen über die Endzeit. Und das heißt die Zeit, wo wir jetzt sind. Und die Zeit, die angefangen hat mit Jesus Christus. Diese Herrlichkeit ist auch die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, die Gegenwart Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes wird auch mit dem Wort Herrlichkeit gemeint. Und das heißt, wir haben heute viel mehr Herrlichkeit, weil wir den Tempel Gottes sind und der Heilige Geist in uns wohnt. Ja? Weil wahrscheinlich, ich sage mal so, war der Tempel von Herodes nicht so schön wie der Tempel von Salomo. Ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tempel Herodes nicht so schön war wie der Tempel von Salomo. Darum, obwohl ich das hier geschrieben habe, aber ich zweifle, dass der Tempel von Herodes schöner war als der Tempel von Herodes, von Salomo. Und genau deswegen sage ich, dass es hier jetzt im übertragenen Sinn gemeint wird. Oder es wird gemeint, jetzt die Herrlichkeit der neuen Jerusalem, wenn sie jetzt vom Himmel herabkommt, etc. In der dritten Wiederkunft, oder in der dritten Kommen Jesus. Im dritten Kommen Jesus. Jesus wird wiederkommen und dann später wird er auf Erden zur Erde kommen. Und das nennt man auch die dritte, das dritte Kommen Jesu. Das mit den Sach- und Worterklärungen, lass uns das am Ende machen. Lass uns weiterschreiten zu Zacharia, Prophet Zacharia oder Buch Zacharia.
Ja.
Der Prophet Zacharia hat als Prophet nach dem babylonischen Exil gedient. Habe ich schon gesagt, ne? Haggai und Zacharia nach dem Exil. Und er war sowohl Prophet als auch Priester. Da waren auch andere Propheten, die auch Priester waren. Ich weiß die nicht alle auswendig. Es war vielleicht so, weil die Priester viel Kontakt hatten, auch mit den Schriften, weil die Schriften, die lagen im Tempel oder in der Synagoge, und dann lag es also auf der Hand, dass die dann auch sich mit den Schriften gut auskannten, und dadurch konnten sie dann einfacher Propheten werden und so. Und Zacharias Werk zusammen mit Haggai war, Zerubbabel und Jeschua zu ermutigen, das Werk vom Wiederaufbau des Tempels von Jerusalem weiterzumachen. Zerubbabel und Jeschua kennen wir schon aus Esra, ne? Hatten wir schon vor 3 Monaten studiert. Die Arbeit hatte kaum angefangen und musste schon unterbrochen werden, weil die Feinde der Juden den König Artaxerxes überzeugten, den Weiterbau zu verbieten. Als Darius die Macht übernahm, machte er jene Entscheidung rückgängig und der Wiederaufbau wurde fortgesetzt. Wir wissen, dass das Nachbarvolk von den Juden, das waren die Samariter, weil früher, das heißt vor dem Exil, waren die Samariter nicht Samariter, das heißt, die lebten in dieses Land, das hieß schon damals Samaria, aber das waren die 10 Stämme, die 10 Stämme, sogenannten 10 Stämme. Und jetzt durch diesen assyrischen Exil, wurden diese 10 Stämme zerstreut und vermischt. Und diese Leute hatten jetzt Angst, dass die Juden wieder jetzt eine Macht werden, eine Weltmacht werden, dass sie jetzt wieder groß werden. Das wollten sie nicht, weil sie natürlich jetzt in das Nachbarland waren. Und ihr wisst schon, wie das in der Antike war. Ne? Alle hatten Angst von den anderen, weil man sich dann auch gegenseitig bekämpft hat und manchmal versucht hat, sich dann zu übernehmen, eingreifen und plündern, etc., etc. Das heißt, die wollten das nicht. Und darum haben die dem König Artaxerxes da ihren Klatsch und Tratsch erzählt und er hat gesagt, verboten Wiederaufbau. Und Darius hat sofort, als er die Macht übernahm, diese Entscheidung rückgängig gemacht und gesagt, Wiederaufbau des Tempels fortsetzen. Eine Zusammenfassung vom Buch Sacharja. Kapitel 1, Aufruhr zur Umkehr und Umdenken. Das gleiche, was Prophet Haggai auch gemacht hat. Er sagt, Leute, bekehrt euch. Das heißt, tut Buße, dass ihr den Tempel vergessen habt. Symbolische Gesichter über die Erbauung des Tempels. Diese Gesichter haben apokalyptische Züge, wie zum Beispiel vergleichen Sacharja 8,1 mit und 6,2 folgendes mit Offenbarung 6,1-5, Sacharja 6,5, bla 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 bla. Das heißt, es gibt viele Parallelen zwischen einige Verse vom Buch Sacharja und das Buch der Offenbarung, apokalyptische Züge. Es sind 8 Gesichter über Wiederaufbau Jerusalems, Zerstörung der Feinde Israels, das Volk Gottes, die Verheißung der Vergebung der Sünde. Im Kapitel 6 macht er einen symbolischen Akt. Der hohe Priester Jeschua wird gekrönt. Missionarin Elisabeth, würdest du bitte hier dieses Wort lesen, was da in Klammern steht? Aha, Tatjana hat schon gemerkt, was ich hier mache.
Nur weil ich abgelenkt war.
Ja.
Ist schuld.
Tatjana, die macht hier gemeinsame Sache mit dem Garfen, die sabotiert hier die Schulung. Entschuldigung. Nee. Jeshua, ne, ist dieses Wort. Wer hier Hebräisch lesen kann, der kann das nachvollziehen. Jeshua, das liest man von rechts nach links. Und wer dann Hebräisch lesen kann, würde dann auch nachvollziehen können, dass die Buchstaben, das heißt die ursprüngliche hebräische Buchstaben, die gleiche sind vom Namen Jesus. Und viele sagen heute ja auch Jeshua, ne? Einige Leute sagen das und so weiter, bla bla, ne? Jeshua, Hamashiach, bla bla. Ich benutze hier nur das als Beispiel zu sagen, Jeshua, dieser hohe Priester Jeshua, der hatte den gleichen Namen als Jesus. Auf Hebräisch, versteht ihr? Den gleichen Namen als Jesus. Obwohl er nicht Jesus hieß, sondern Jeshua. Der Prophet Sacharja hat hier ein symbolischer Akt gemacht. Und was hat er gemacht? Er hat diesen Hohepriester Jeshua gekrönt als König. Das heißt, das war eine sehr, sehr stark symbolisch geladene Handlung. Es ist die umfangreichste Verbildlichung des Messias im Alten Testament. Weil dieser Jeshua, der symbolisiert dann in diesem Moment Jesus, der Hohepriester, König. Weil Jesus ist der Hohepriester und er ist der König. Und interessant, dass der den gleichen Namen hatte als Jesus. Sehr interessant. Wir sehen hier, wie die Propheten, die haben prophezeit, was das Zeug gehalten hat. Sacharja ist, werden wir nachher sehen, hat viele messianische Prophezeiungen gemacht. Tatjana, würdest du bitte hier Sacharja 6,11 und folgendes lesen?
Und nimmt Silber und Gold und machen eine Krone daraus und setzen sie Jeshua, dem Sohn Josadaks, den Hohepriester, auf Haupt. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Sacharja 6,11.
Und von uns. Halleluja. Ne? Ganz toll, eine Prophezeiung. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist. Ne? Und wir wissen, dass Jesus, der Spross Davids, genannt wird. Denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Erinnert euch die Prophezeiung Jesu, der hat gesagt, reißt diesen Tempel nieder und ich werde ihn nach 3 Tagen wieder aufbauen. Ne? Ihr erinnert euch dieses Wort Jesu. Damit hat er seinen eigenen Körper gemeint, seinen eigenen Körper als Tempel des Herrn. Er hat den Tempel des Herrn gebaut. Gut, im Kapitel 7 und Kapitel 8, Zacharia, der warnt gegen Weinen und Fasten ohne Reue und Gehorsam. Das war immer wieder das Problem der Religiosität. Die Leute haben gesagt, was müssen wir tun? Ja, weinen und fasten. Okay, dann lass uns jetzt ein bisschen weinen. Ne? Quasi sozusagen, so, jetzt weinen, sofort. Ne? Und alle, so, gut, dann aufhören. ungefähr so. Das heißt, einen nur ein gestelltes Weinen. Die haben gesagt, ja, lass uns fasten. Haben die gefastet und gewarnt, ja, wir sind Sünder und so Sünder. Ne? Aber ihre Gedanken waren völlig woanders. Das heißt, die haben Reue getan, sind hingegangen, gesagt, ja, lass uns ein Opfer bringen, weil wir so große Sünder sind. Aber das haben sie nur mit ihrem Mund gesagt. Ihr Herz hat aber völlig was anderes gedacht. Ihr Herz hat gedacht, ja, ich bin ein guter Mensch und so. Ne? Ich muss das tun, weil das vorgeschrieben ist. Und Zacharia, der warnt dagegen. Sagt, Leute, das bringt nichts. Ne? Ihr könnt weinen und fasten, wie viel ihr wollt, wenn ihr Herz nicht Buße tut, wenn ihr Herz nicht bereut, wenn ihr nicht gehorcht, wenn ihr die Gebote Gottes nicht folgt, dann ist alles nur Bimborium, nur Religiosität. Das hilft nichts. Im Kapitel 8 macht er eine Vorhersage, eine interessante Vorhersage, dass viele Nationen sich den Juden anschließen werden, um den Herrn in Jerusalem anzubeten. Sehr interessant, ne? Sehr interessant, weil die Juden bis zur Zeit Jesu, die haben immer gedacht, nee, wir sind das Zentrum, wir sind das Volk Gottes und die haben sich abgeschottet von anderen Menschen. Die Juden, die hatten so diese Traditionen, dass die Juden jetzt nicht andere Leute von anderen Völkern nicht besucht haben und in den Häusern von Leuten von anderen Völkern nicht reingegangen sind. Ne, wir sehen das im Beispiel von Petrus, als Gott ihm gesagt hat, geh zu Cornelius und so. Ne, da hat Petrus gesagt, nee, aber der ist doch ein Heide und so. Ne, das ist nur ein Beispiel, um das zu zeigen. Die Juden, die haben sich nicht vermischt, in der Zeit Jesus, nicht vermischt mit anderen Völkern. Und wieso, ne, hat dann hier Zacharia 500 Jahre vor Christus diese Prophezeiung gegeben, dass viele Nationen sich den Juden anschließen werden, um den Herrn in Jerusalem anzubeten. Ne? Das ist nur durch Jesus Christus erfüllt worden. Nur durch Jesus Christus. Weil, wenn es von den Juden abhängen würde, dann werden man bis heute, werden die Juden da alleine in Jerusalem anbeten, versteht ihr? Nur durch Jesus Christus wurden diese Prophezeiungen erfüllt, dass viele Nationen Gott anbeten im Tempel. Ja, der Tempel ist unser Körper. Eine andere Prophezeiung in Kapitel 9. Jerusalem wird geschützt wegen sein König, der kommt, der Friedefürst. Das heißt, Zacharia hat prophezeit, Leute, Gott schützt Jerusalem. Gott schützt Jerusalem. Warum? Ja, weil sein Fürst, der König, der wird kommen nach Jerusalem. Der braucht Jerusalem. Jerusalem muss da sein, damit der König kommt. Ne? Das hat Zacharia prophezeit. Und wenige Jahre nach Jesu Leben und Tod wurde Jerusalem zerstört. Ganz klar, ganz klare Sache. Ne? Jesus brauchte Jerusalem, um zu kommen und die Prophezeiung zu erfüllen. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, war jetzt Jerusalem hinfällig. Die hatte keinen Nutzen mehr, versteht ihr? Das ist ein ganz klarer Zeichen, dass auch Jesus dieser König, dieser Fürst war, was Zacharia prophezeit hat. Ganz klar. Israels Gericht, Kapitel 12 bis 14. Jerusalem leidet und erwartet denjenigen, der sein Volk durchstochen hat und tut wahre Buße, Kapitel 12. Elisabeth, würdest du bitte hier diesen Text auf Seite 77 ganz unten lesen?
Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen. Denn sie durchstochen haben, ja, durchstochen? Mhm. Haben, ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn und sie werden bitterlich über ihr Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Zacharia 12,10.
Sehr interessant, wie diese Prophezeiungen hier in Jesus sich erfüllen. Ne? Sehr klar, ganz klar. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ne? Ganz klar, wer wurde durchstochen? Jesus. Ne? Sie werden auf mich sehen. Das heißt, die Einwohner Jerusalems haben auf Jesus gesehen. Die haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und diese Prophezeiung hat Zacharia mehr als 500 Jahre vor Christus gemacht. Ne? Das sehen wir in dieser Tabelle auf Seite 6. Ne? 500 20 bis 516 vor Christus hat er diese Prophezeiung gemacht, dass er durchstochen würde. Ja? Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Ja? Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das heißt, gleich danach, das sind 50 Tage, nachdem Jesus durchstochen wurde, hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen. Und was haben sie in dieser Zeit gemacht, in diesen Tagen? Haben gebetet, ne, den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Die haben gebetet und die haben die Ausgießung des Heiligen Geistes bekommen, ne, nachdem sie geschaut haben, den sie durchstochen haben. Und es geht noch weiter. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt, über den Erstgeborenen. Das sind Worte, die für Jesus benutzt werden. Zum Beispiel Johannes 3,16, den kennen wir alle auswendig. Also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, seinen einzigen Sohn, eingeborenen Sohn, ne, hat Gott gegeben, den eingeborenen Sohn. Hier Zacharia hat das prophezeit 500 Jahre vor Christus. Und er hat auch prophezeit im Kapitel 14, dass Gott sein weltweites Reich gründen würde. Wie ich vorher schon erklärt habe. Wenn es um den Juden gehen würde, dann würde Gott bis heute nur von den Juden und nur in Israel angebetet werden. Aber Jesus kam und durch ihn, durch die Ausgießung des Geistes, durch seine Aposteln, hat sich die Gemeinde ausgebreitet über die ganze Welt. Da sehen wir, dass auch diese Prophezeiung in Jesus und in seinen Nachfolgern erfüllt wurde. Bezug zum Neuen Testament. Proportional zu seiner Größe ist Zacharia das öfter zitiertes Buch vom Alten Testament im Neuen Testament. Er ist besonders reich in messianische Vorhersagungen. Ne, proportional zu seiner Größe, das müssen wir auch schauen. Es gibt andere Bücher wie jetzt Jesaja etc., die jetzt viel, viel größer sind und die haben dann auch von der Menge her gesehen mehr Prophezeiungen, aber man sagt proportional, weil Zacharia nur jetzt 14 Kapitel hatte. Hier 5 Prophezeiungen, die ganz klar auf Jesus zeigen. Zacharia 9,9, Eingang in Jerusalem, ne, auf den Füllen. Zacharia 9,11, Blut des Bundes. Zacharia 11,12, 30 Silberlinge, sehr interessant, die Prophezeiungen über den Verrat, was man Jesus angetan hat, für 30 Silberlinge. Sacharja 12, 10, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, hatten wir schon gesehen. Sacharja 13, 7, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Vergleiche Matthäus 26, 31 oder Markus 14, 27. Auch erfüllt an Jesus, nachdem er gestorben war, sind alle Jünger abgehauen, haben sich versteckt und so. Ne? In diesem Moment, nur in diesem Moment. Und nach seiner Auferstehung kamen sie alle wieder dann zusammen. Ja. Gut. Halleluja. Halleluja.